Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 159. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und bei mir sind wie gewohnt Pascal.
Moin moin.
Und André.
Moinsen.
Wir haben uns heute ja ein ganz tolles Thema rausgesucht, nämlich ein Thema, was wir hier, ich habe nochmal nachgeguckt, tatsächlich noch nicht besprochen haben, nämlich einen deutschen Horrorfilm haben wir uns heute rausgepickt, stellvertretend würde ich mal sagen, denn der deutsche Horrorfilm ist ja so ein Thema für sich, für, ich sag mal, Deutschland ist ja ein relativ großer Filmmarkt neben den USA, Großbritannien und China, aber so Genreproduktionen werden ja seit jeher eher ziemlich stiefmütterlich behandelt, würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Ob das mangelnder Mut ist, ob das vielleicht ein reiner Blick auf kommerziellen Erfolg und Gewinn ist oder ob wir gar kein Talent oder brauchbares Personal in Deutschland dafür haben, weiß ich nicht.
Nein, aber eigentlich also ein großer Punkt ist auf jeden Fall, das glaube ich kann man so sagen, dass, also das weiß ich auch, dass es vor allem dann oft am Geld hapert. Ne? Also wenn jemand was machen will, auch eine gute Idee hat, scheitert es oft am Geld, weil die deutsche Filmförderung halt Horror nicht fördert. Und da musst du halt irgendwie mit irgendwelchen Kniffen kommen und sagen, ja, das ist halt ein Drama oder halt, ne, so diesen Hereditary-Weg gehen, so, das ist eigentlich ein Drama und dann machst du halt hintenrum Horror. So hat es ja hier letztes Jahr oder dieses Jahr kam ja jetzt Schlaf, dieser deutsche Horrorfilm, der sehr gut war. Und die haben auch nur Filmförderung bekommen, weil die wie 3-4 Jahre da rumgegraben haben. Manchmal so, ja, das ist ein soziologisches Drama und da geht's eigentlich gar nicht um Horror. Und dann haben sie es da irgendwie durchbekommen, weil einfach ein Typ da saß an dem Tag, wo sie da waren, der eine gute Laune hatte und sagte dann so, ja, okay. Aber eigentlich kriegst du, wenn du ankommst mit, wir wollen Horror machen, kriegen wir Filmförderung, kannst du direkt wieder gehen. Also das wird einfach nicht unterstützt, auch von der deutschen Filmindustrie. Das muss man einfach mal so knallhart so sagen. Ja. Ja, deswegen hast du dann, wenn überhaupt, hast du dann meistens die selbstfinanzierten Amateur-Underground-Sachen. Und naja, die sind halt dafür qualitativ meistens eben für die Tonne.
Das ist halt seltsam, ne? Weil Deutschland ist ja eigentlich ein Gruselland. Also die Deutschen lieben eigentlich Horror und Mord und Totschlag. Und der Horrorfilm hat ja im Endeffekt auch so ein bisschen seinen, naja, nicht seinen Ursprung, aber einen Teilursprung in Deutschland, wenn man da so an Klassiker Dr. Mabuse, Nosferatu, Dr. Caligari oder der Golem oder sowas denkt und auch später ja in den 50ern, 60ern, sowas wie Edgar Wallace hat ja neben seinen Krimi-Inhalten ja auch Horrorelemente und das sind alles so deutsche Sachen, aber alles, was so danach kam, da guckt man dann, ja, dann sind wir schon irgendwie bei Uli Lommel mit seinen sleazigen Filmen oder eben bei Butgereit, ne, Nekromantik. Und wenn du dann in die 90er gehst, dann bleibt da nicht mal das mehr übrig, dann bist du schon bei Ittenbach und Co. Wenn man mal vielleicht so einen Film wie irgendwie Laurin oder sowas von Siegel ausklammert, das ist ja schon wirklich ein Film mit internationalen Standards, aber das sind ja alles keine Mainstream-Sachen. Also Mainstream findet das ja bei uns gar nicht statt. Das ist ja wirklich erst und auch nur ganz kurz im Zuge der Teen-Slasher-Welle eben in den USA entstanden, dass wir den Film haben, den wir heute besprechen, Anatomie, so viel sei schon mal verraten. Und ansonsten kam danach ja auch wieder nicht viel. Da gab es noch diesen, wie ist der noch, Flashback, Mörderische Ferien. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja. Und dann erst jetzt vielleicht so, es gab noch diesen einen Vampirfilm, We Are the Night, ne? Mit den drei Vampiren und Hell. Also nicht Hell wie Hölle, sondern Hell wie
Helligkeit. Hell wie Grell, ja.
Genau. Aber ansonsten sind uns ja selbst die Österreicher weit voraus, was Horrorfilme angeht. Und das ist eigentlich eine Sache, die eigentlich nicht sein darf.
Ja, wie gesagt, okay. Ich glaube, selbst bei Anatomie war es wahrscheinlich so, dass die irgendwie gesagt haben, ja, wie Uni Heidelberg, das wird ein schulprojektmäßiger Film.
Ja, aber hier siehst du es.
Irgendwas mit Körper und Bildung und so.
Aber ist der gefördert?
Ja, ich weiß nicht, das ist schon, also der hat 8 Millionen Euro gekostet. Oder Mark, nee, Euro ist es umgerechnet, Dollar sogar. Also ich glaube schon, dass da die Filmförderung mit bei war, mit ziemlicher Sicherheit. Aber der Regisseur,
aber welche genau, weiß ich nicht, da habe ich keinen genauen Einblick.
Aber der Regisseur ist ja auch wieder in Österreich, ja. Also es ist zumindest auch nicht rein deutsches Personal. Aber da können wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir hören erstmal kurz in den Trailer rein, würde ich sagen.
Mich würde nichts glücklicher machen als die Gewissheit, dass meine Paula Medizinerin wird.
Sie sind die Besten im Hauptfach Anatomie.
Ist das eigentlich Modelle?
Nein, nein, echte menschliche Präparate.
Und im Nebenfach Lebenslust.
Ihr seid ein ekliger Männerverein und ich bin Gottes Rache.
Sag mal, kann es sein, dass es dir leichter fällt, mit toten Männern rumzumachen als mit lebendigen?
Hat er ordentlich was in der Hose?
Möhrchen oder Banane?
Bis Paula eine Entdeckung macht.
Du meinst also, dass hier in Heidelberg Ärzte verbotene Experimente?
Möchten Sie das Herz herauspräparieren?
Franka Potente, Benno Fürmann, Anatomie. Die einen studieren, die anderen werden studiert.
Okay, meine Süßen, wer will heute das Messer?
Ab Februar im Kino.
Und im Anschluss jetzt die harten Fakten. Der Film hat überraschenderweise, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht mehr gerechnet, nur eine 2,8 von 5 auf Letterboxd und eine 6,1 von 10 auf der IMDb. Ab 16 freigegeben und ihr könnt euch den digital vor allem aktuell angucken, denn er ist auf Netflix zugänglich, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, du hast den auch auf Netflix jetzt noch geguckt, ne, Anne, glaube ich?
Ja.
Ja. Da ist auf jeden Fall. Und ansonsten bleibt noch eine DVD. Auf Blu-ray gibt's den leider nicht. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal. Ist ja immer eine Sony-Produktion. Also von daher stehen da die Chancen noch ganz gut. Bevor wir in die Tiefe gehen und uns ein bisschen mit Cast und Crew und sonstigen Sachen beschäftigen, Pascal, magst du gerne für die Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen, worum es in Anatomie geht?
Paula ist eine junge und ehrgeizige Medizinstudentin und gleichzeitig die Enkelin eines ehemals herausragenden Mediziners, der zu seiner Zeit als Koryphäe im Forschungsbereich der Anatomie galt. Um ihren Großvater nachzueifern, nimmt Paula die Gelegenheit wahr, im Sommer an einem Anatomiekurs in Heidelberg teilzunehmen, der von dem ebenfalls sehr angesehenen Professor Grombeck gehalten wird. In der Universitätsstadt angekommen, lernt sie die anderen Studenten kennen und integriert sich fleißig ins lokale Sozialleben, ohne dabei ihre Studien zu vernachlässigen. Alles scheint wie nach Plan zu verlaufen, bis auf einmal die Leiche eines jungen Mannes auf dem Seziertisch liegt, den sie erst auf dem Weg nach Heidelberg kennengelernt hat. Paula wird misstrauisch und stellt Nachforschungen an. Bei ihren riskanten Recherchen kommt sie langsam aber sicher einem düsteren und dunklen Geheimnis auf die Spur, welches sogar vor ihrem eigenen Großvater keinen Halt macht.
Ja, danke Pascal. Ich hatte es eben schon erwähnt, also der Film hat 8 Millionen Dollar gekostet und hat umgerechnet 10 Millionen wieder eingespielt, was für eine deutsche Genreproduktion wirklich sehr, sehr viel ist. Und ich fand es sehr interessant, weil der ist im Februar 2000 gestartet. Und wenn man sich da mal anguckt, was da alles für Filme im Kino liefen, in deutschen Kinos, angefangen bei Sleepy Hollow, The Sixth Sense, The Beach, American Beauty, American Pie, Toy Story 2. Das war alles die Konkurrenz tatsächlich in diesem Monat von Anatomie. Und Anatomie hat es trotzdem geschafft, über 2 Millionen Zuschauer in die Kinos zu locken und war damals auch der erfolgreichste deutsche Film im Jahr 2000, was ja durchaus beachtenswert ist. Aber umso seltsamer, was André eben gesagt hat, dass da keiner für Geld ausgibt, weil man sieht ja theoretisch, dass da was auch wieder zurückkommt, ne, wenn man es ausgibt. Also
naja, also die Filmförderung ist da, glaube ich, mehr jetzt weniger auf das Finanzielle, also weniger eine Finanz- als eine Kulturförderung in dem Kontext, oder? Also ich glaube,
über Til Schweiger und Matthias Schweighöfer gesprochen, die ja hauptsächlich von der Filmförderung profitieren. Ist das
ja,
so eine Sache von Qualität, ja?
Ja, ich bin mir recht sicher, dass auf jeden Fall schon der finanzielle Aspekt ein Grund ist. Beziehungsweise halt ein Aspekt ist, der berücksichtigt wird, aber halt Horror, denke ich, jetzt mal einfach ausgeklammert wird, weil es wahrscheinlich einfach nach, wie sagt man, wer stellt immer das aus?
Prädikat
wertvoll.
Ja, genau.
Besonders wertvoll, ja, genau. Ja.
Wird wahrscheinlich halt einfach nach der Logik einen Horrorfilm nicht bekommen. Das ist jetzt, würde ich mal so vermuten, ne?
Ja, das stimmt. Was zum Erfolg von Anatomie beigetragen hat, ist definitiv oder mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit die Besetzung des Films und vor allem die Besetzung auf dem Regiestuhl, denn dort saß Stefan Rutzowitzki, ein Österreicher, der unter anderem schon einen Oscar bekommen hat für den besten fremdsprachigen Film mit Der Fälscher im Jahre 2008. Und der hat auch international ein paar Filme gedreht, wie Deadfall mit Eric Bana und Olivia Wilde, Patient Zero mit Natalie Dormer und Stanley Tucci. Hinterland hat er gedreht, das war, glaube ich, sein letzter Film. Aber ich fand fand den tollsten Fakt, das war der, den ich gestern schon auf Twitter veröffentlicht habe, war der, dass er auch das Musikvideo zu NSYNC's Tearing Up My Heart gedreht hat. Und das fand ich dann doch schon irgendwie sehr sweet. Im Cast haben wir ziemlich viele bekannte Leute. Franka Potente, die sollte jeder kennen aus Lola Rent, aber auch aus internationalen Filmen, ist ja quasi eine unserer Schauspielerin in Hollywood, ein bisschen zumindest im Horrorfilm Creep zum Beispiel, aber auch Born Identity oder Blow und Conjuring 2 hat sie, glaube ich, auch mitgespielt. Benno Fürmann, auch eines der wahrscheinlich bekanntesten deutschen Gesichter aus Klassikern wie High Alarm am Müggelsee und Tschüss auf Mallorca. Aber auch in guten Filmen wie Hinter Kaifek oder zuletzt und aktuell in der Serie.
Ja, aber Müggelsee ist super, bitte.
Ich weiß, aber der Titel verrät es erstmal nicht. aktuell ist er zu sehen in der Serie Babylon Berlin. Ansonsten haben wir Anna Loos da, die ist ja vor allem als Sängerin der Band City bekannt oder aus diversen TV-Filmen. Oliver Vnuk fand ich noch ganz gut, der Ulf aus Stromberg. Den sieht man jetzt auch nicht so oft und das ist immer ganz lustig, wenn man ihn da sieht. Holger Speckhahn, der Moderator, kennt man vielleicht auch noch ein bisschen. Sebastian Blomberg aus dem Bader-Meinhof-Komplex. Und ein kleiner Cameo-Auftritt, André schnieft schon, weil er auch was sagen will, Sabrina Setwur.
Ja, über das Auto sprechen wir später am Ende.
Das Auto, aber sie ist ja auch zu sehen am Anfang
als
Studentin, ja.
Ja.
Ja. Steigen wir in den Film ein, würde ich sagen. Pascal hat es eben schon erwähnt, der Film dreht sich um die ziemlich schlaue Medizinstudentin Paula aus München, die eben die Möglichkeit bekommt, über die Sommerferien dort einen renommierten Sommerkurs zu belegen im Anatomiefach bei Professor Grombeck eben in Heidelberg. Und das ist natürlich, hat natürlich alles auch einen Hintergrund. Paulas Opa war bedeutender Arzt mit wichtigen Forschungsergebnissen in Heidelberg. Und ihr Vater ist auch Arzt, aber der ist eher nicht so, wie sagt man, nicht so karriereorientiert. Der freut sich, dass er da seine Praxis hat dort und strebt nicht nach Größerem. Und die beiden ecken auch so ein bisschen miteinander an. Und so macht sich Paula auf nach Heidelberg. Pascal, welchen Eindruck hattest du so ein bisschen von Paula? Ist es eine Figur, mit der du dich früh anfreunden konntest oder eher nicht so?
Doch, Paula ist für sich genommen als Figur, funktioniert für mich einwandfrei. Ist ja auch von Franka Potente super gespielt. Und grundsätzlich mit der Figur bin ich schnell warm geworden. Auch jetzt mit dem Setting, das war erstmal charmant und ist auch halt tatsächlich für mich dann gutes Casting für diese Figur, die halt eher jetzt komme ich gerade nicht drauf, das ist ja peinlich, also eher quasi die smarte Horrorfilm Queen spielt. Ich denke, ich komme gerade nicht auf den Namen von der von Halloween, Jamie Lee Curtis spielt. Ja, also klar, Jamie Lee Curtis. Naja, ist halt für mich eher, geht da in die Richtung und füllt da die Rolle sehr gut
auf. Ach so, du meinst, es ist keine Laurie, wolltest du sagen. Ach
Laurie,
so.
Danke.
Ja. Oh, ich habe gar nicht verstanden, was du wolltest, aber jetzt habe ich es verstanden.
Ja, ich meine, sie ist halt für mich eher so, sie passt so in die, glaube ich, so geschriebene Rolle, dass es halt eher die Laurie ist, ganz gut rein.
Ich dachte, du suchst das Wort Biedermann.
Nee.
Gut, das ist nicht gesagt. Aber ist sie ja im Endeffekt Wort. Ein bisschen, wenn man so will, Biederfrau, so ein bisschen. Sie ist natürlich schon, André, sehr, sag ich mal, ja, wie drückt man es jetzt aus? Also man sagt es ja, also ich sage das jetzt in Anführungszeichen, so wie die sich das wahrscheinlich auch damals beim Drehbuch gedacht haben. Sie ist wahrscheinlich eher, gerade wenn wir ja auch gleich Gretchen kennenlernen auf der Zugfahrt, die ja so ein bisschen die Anti-Paula ist, dass Paula ja schon so ein bisschen zurückhaltend, schüchtern, introvertiert, würde ich mal sagen, und auch ein bisschen zugeknöpft, in Anführungszeichen gesetzt.
Ja, ist einfach ein bisschen zurückhaltender und einfach nicht so überreizend offen, wie eben dann Gretchen, die wir später kennenlernen. Nee, ich finde auch, ihr Charakter ist passend einfach. Sie spielt das auch sehr gut, wie Pascal auch richtig sagt, fand ich auch. Macht sie gut. Ich finde, der Film fängt deutscher an, als er aufhört, kann ich schon mal sagen. Ich finde gerade der Anfang, da bei ihrem Vater auch in der Praxis, so typisches, das ist eine typische deutsche Szene.
Praxis Dr. Bühlebogen.
Ja, also Praxis Dr. Allmann, sie ist halt dann, sie diskutiert halt mit ihrem Vater, weil sie will halt ja in diese Uni und sie will halt mehr aus ihrem Leben machen, ne, und mehr aus ihrer Karriere und nicht wie ihr Vater quasi so ein bisschen abwerten, wie sie sagt, so als Hausarzt enden, der da im Dorf irgendwie Familien behandelt. Und das diskutiert sie halt aus, so während halt irgendwie der ganze Raum voller Patienten ist. Und irgendwie links ist jetzt irgendwie ein Mädchen, die aussieht gerade jetzt, ob sie aus Kinder aus Bahnhof zurückkommt. Und rechts kommt dann so auch so eine Familie rein, irgendwie gefühlt mit drei Kindern. Und währenddessen streiten sie sich da halt. Das ist auch so, also es würde halt, also wenn es passieren würde, würde ich nicht mehr zu dem Arzt gehen, aber das ist halt auch so so super unprofessionell auch, ne? Dafür, dass sie ja irgendwie auch so super korrekt ist und erpicht und so weiter. Ich finde dieser Anfang, der ist super deutsch irgendwie, so richtig deutscher Film. Aber danach wird der Film auch besser, was diese ganze Inszenierung, finde ich, angeht. Aber diese Anfangsszene, die stolper ich jedes Mal. Aber ich finde Paula ist auch es passt eigentlich gar nicht zu ihr, die Beschreibung, aber sie ist irgendwie ein cooler Charakter. Weil sie einfach halt diese, wie Pascal sagt, diese eben nicht diese Scream Queen Attitüde hat, sondern direkt so, du weißt halt so, okay, also die kann halt was so. Das ist halt sehr sympathisch, finde ich.
Sie ist ja tatsächlich auch, das muss man dem Film ja positiv anrechnen auf jeden Fall. Man würde ihre Rolle, glaube ich, auch heute so noch schreiben, glaube ich, weil sie schon, jetzt meine Stimme weg. Entschuldigen Sie bitte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Sie ist ja schon sehr, ja, wie drückt man das aus? Also sie passt auch in die heutige Zeit. Sie ist halt auch eben eine Figur, die man auch nach MeToo und allem so noch in den Film reinschreiben würde, weil sie sich ja schon auch gegen die Männer im Film so ein bisschen zur Wehr setzt und auch nicht irgendwelche, das sieht man ganz gut, kommen wir gleich zu, als die ihre neuen Mitkommilitonen dort quasi da ein paar Späßchen und ein paar Streiche spielen wollen, dass sie da einfach strikt vorgeht und das Ganze straight analysiert und da nicht drauf reinfällt und so. Und das zeigt auch so ein bisschen so ihren Charakter. Aber ich mag es auch, dass eben die Gretchen, die wir dann kennenlernen in der Zugfahrt, die natürlich so ein bisschen freizügiger ist, so ein bisschen kecker ist, ein bisschen sexuell aufgeladen, würde ich mal sagen, dass da bei der sich dann später auch herausstellt, dass sie irgendwie Jahrgangsbeste ist und extrem intelligent ist, dass der Film eben nicht in diese Grube fällt an Klischees, ne?
Ja, genau. Der stolpert da nicht so über die klassischen. Wenn, dann spielt er sie aber anders aus, als du denkst. Jetzt irgendwie gerade mit der Gretchen. Die Gretchen ist halt, du denkst am Anfang so, die ist direkt aus irgendwie Eis am Stiel gefallen, aber dann macht der Film eben genau den Turn, dass sie ist eigentlich genau wie Paula vom Mindset her. Sie spielt aber lieber gerne mit offeneren Reizen, ist einfach vom Typ her einfach anders gepolt eben als Paula, was ja völlig fein ist. Aber genau, der Film macht dann eben nicht das Ding so, Paula als eher biedere oder zurückhaltendere, aber kluge Frau und dann irgendwie Gretchen da als doofes Blondchen. Genau das macht der Film eben nicht und das ist echt ihm hoch anzurechnen. Ja, gerade noch eben, weil er jetzt auch irgendwie schon 21 Jahre alt ist. Das hätte auch gerne genau andersrum hätte passieren können und dann, das wäre halt wieder mega unangenehm aus heutiger Sicht gewesen. Aber zum Glück umgeht der Film das.
Ich falle auch.
Pascal? Weil ich mich bei dem Trope tatsächlich ein bisschen, auf der einen Seite bin ich voll bei dir. Ich find's auch gut, dass die halt hier zumindest versucht haben, mehr aus Gretchen rauszuholen. Trotzdem hatte ich mich da so ein bisschen an so dieses, ich kenn's halt aus 1 Million Sitcoms, dieses Trope einfach und diesen Gag-Twist im Sinne von, du hast diese Figur, die so offensichtlich halt gerade nur so irgendwie durchkommt und dann sagt der Film auf einmal, aber auch so ein bisschen ohne es, also so ein bisschen einfach aus dem Nichts sagt er dann, ja, ach übrigens, sie ist super intelligent und sie hat eigentlich das beste Testergebnis gehabt und dann ist es so, oh cool, da hat der Film sich was getraut. Also ich find's einerseits cool, aber es gibt andere Filme, die machen das für mich cleverer und hier habe ich mich so, weil das gibt's halt in anderen Filmen und Sitcoms zuhauf und das hat mich da so ein bisschen dran erinnert, war so einer von ein paar Augenrollmomenten. Aber ich finde halt so ein moderner Film wie Booksmart zum Beispiel
sicherlich macht das nicht besser. Ja, also neu ist es nicht, klar. Ne? Und mag ja auch vielleicht ein bisschen plump sein. Ich bin einfach froh, weil das ist alles dafür prädestiniert gewesen, dass sie diesen Turn halt nicht machen und dass sie wirklich
klar.
Ne? Und ich bin einfach froh, dass sie es nicht tun. Von daher, dafür kriegt er von mir Props, aber du hast vollkommen recht, klar. Es ist nicht der erste Film, der das macht und es gibt sicher andere, die das smarter machen oder noch besser einbetten, klar.
Ja, das ist natürlich eine Sache, die wir hier auch nicht vergessen dürfen. Der Film orientiert sich natürlich ganz stark an seinen US-Vorbildern, ne? Also der ist schon sehr amerikanisiert und hat dementsprechend natürlich dann auch diese doch manchmal auch vorhandenen Abziehbilder, die ich aber tatsächlich eher bei den männlichen Figuren sehe als bei den Frauen tatsächlich. Ich falle tatsächlich jedes Mal, wenn ich den Film wieder sehe, auf diesen Moment rein im Zug, als dieser junge Mann dort zusammenbricht und von Paula wiederbelebt wird, denke ich jedes Mal, das ist eine Szene, wo eigentlich so ein Scherz gespielt wird. Weil das auch so dargestellt wird, als würde er jetzt nur eine kostenlose Mund-zu-Mund-Beatmung haben wollen, wie das ja auch oft in Filmen ist, gerade auch in so Komödien oder in Slashern oder sowas. Und da falle ich jedes Mal wieder drauf rein und denke so, ach, der Spinner, der steht ja eh gleich wieder auf. Aber er hat ja tatsächlich...
It's a prank.
Ja, genau.
An jedem Tisch Schweigerfilm wäre es ja auch so.
Ja. Aber hier ist es tatsächlich nicht so. Und die beiden jungen Frauen freunden sich dann mit dem jungen Mann dort an, der ja auch nach Heidelberg reist und der ja gleich nochmal eine wichtige Rolle spielen wird. Und so in den ersten Minuten danach lernen wir eben so ein bisschen Heidelberg kennen. Finde ich tatsächlich recht interessant. Also der Film wurde ja zum Teil in München, zum Teil in Heidelberg gedreht, wobei es hauptsächlich, glaube ich, Außenshots sind, die in München gedreht wurden und die Arztpraxis dort von Paulas Vater. Aber ansonsten mag ich diesen Kontrast tatsächlich ziemlich doll, dass Heidelberg ja doch schon eher, wie sagt man, also ich will mich jetzt da nicht in eine Geschichtsstunde ausarten, aber das ist ja schon eine Stadt, die auch sehr von ihren alten Gebäuden und von ihrer alten Architektur und von ihrer
viel Altstadt
genau lebt. Und dann eben immer diese Kontrastshots, und der Film macht es zu wenig, finde ich das gleich angemerkt. Aber wenn es vorhanden ist, finde ich das sehr interessant, dieser Kontrast zu dieser hochmodernen Technik dann in der Universität und in diesem Anatomie-Obduktionssaal dort. Ich finde, das ist ein ziemlich so optisch ziemlich cooler Kontrast immer dazwischen. Also Setting an sich, Anatomiesaal und Heidelberg an sich, finde ich ziemlich gelungen. Erstmal jetzt ohne, was damit gemacht wird, aber als Prämisse finde ich es gut. Wie sieht's da bei euch aus, André?
Ja, gehe ich mit. Also ich finde fast schon dieser gerade dieser OP-Saal da oder dieser Anatomiesaal sieht fast schon zu Sci-Fi teilweise aus. Also ich glaube, so modern sieht er in den Heidelberger Unis nicht aus. Also das ist schon, der Kontrast ist fast schon zu steil, aber es ist okay. Aber ja, nee, ihr gebt vollkommen recht, Heidelberg ist, ich war auch schon da, hab's auch schon live gesehen, so, es ist einfach eine richtig schöne Stadt, hier mit toller Architektur und tollen Bauten. Und das fangen sie ein, wie du sagst, hätte noch sogar noch mehr sein können, theoretisch. Dafür, dass es auch relativ viele Draußen-Szenen gibt, ne, sind da ja da einmal auch da in diesem Park und dann natürlich auch die Unterkünfte von Paula und Gretchen da, wo man ja auch eher von innen sieht, wobei das sieht ja eher nach Jugendherberge aus, aber geschenkt. Ist es ja auch quasi, das sind so Studentenwohnheim quasi. Da sieht man ja auch nicht so viel von Architektur, aber ja, nee, gebe ich dir recht. Also es wirkt halt teilweise so ein bisschen, fast schon so ein bisschen barock und dann wieder dieser krasse Kontrast mit dem hochmodernen Sci-Fi-Anatomie-Saal. Nee, ist okay, finde ich. Also ich finde es jetzt nicht herausragend so, aber der Kontrast ist nett, da gebe ich dir vollkommen recht, ja.
Pascal?
Ja, bin ich komplett bei. Bin auch tatsächlich einfach sehr glücklich drüber, dass der Film es dann auch geschafft hat, ist halt einer der wenigen deutschen Horrorfilme, dann da halt auch wirklich deutsche Schauwerte klingt dazu falsch, aber halt ein bisschen was zu zeigen, was jetzt vielleicht nicht Berlin ist. So, ne, also ich hätte auch genauso gut in Berlin zwischen ein paar Haufen Plattenbauten spielen können. Tut er zum Glück nicht, sondern hat dann halt tatsächlich ein schönes Setting und wie ihr gesagt habt, der Kontrast, der macht dann halt auch noch was her und der passt gut.
Ja, er schafft es dann auch eben so nicht so in diese, sag ich mal, US-Gefilde abzudriften, wo dann die Amerikaner hätten vielleicht das so gemacht, dass Heidelberg dann sowas, die hätten es wieder so wie Serbien oder Bulgarien dargestellt in Hostel oder irgendwie sowas, ja. Als ob das jetzt irgendwie Hinterland oder sowas wäre. Wie sie das so gerne machen. Nee, Heidelberg wird das schon auch als kultivierte Stadt dargestellt, die sie auch ist.
Ghetto Heidelberg, ja.
Ja. Und dann, dann geht's in die ersten quasi praktischen Unterrichtsstunden und wir lernen eben die Mitkommilitonen kennen, die alle ein bisschen, ja, gerade die Herren der Zunft ein bisschen überdreht sind, sage ich mal, als wären sie in ihrer Pubertät, aber wir verzeihen es ihm mal. Vielmehr im Vordergrund steht, finde ich, eigentlich der Professor Gombeck, der ja sehr streng auftritt, würde ich mal sagen, und der auch, glaube ich, die Frauen so ein bisschen unterschätzt, die dort an seinem Unterricht teilnehmen. Das merkt man an diversen kleinen Sticheleien und Aussagen auch, die er dort des Öfteren mal fallen lässt und auch das gar nicht unter vorgehaltener Hand macht, sondern wirklich sehr offensichtlich. Aber er ist so, sag ich mal, unter allen männlichen Figuren im Film, die noch am meisten Tiefe bekommt, finde ich, und noch am meisten auch schauspielerisch glänzen kann. Das ist ja, jetzt muss ich selber erstmal kurz überlegen, gar nicht so unbekanntes Schauspieler, ich habe gerade seinen Namen vergessen.
Traugott Pure.
Genau. Und finde ich, der macht das auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also die Rolle passt, auch mit dem Twist, sage ich mal, der später ja noch kommt. Aber das ist zumindest eine Figur, die so ein bisschen ja Eigenwert hat, sag ich mal. Aber die anderen Jungs, muss ich sagen, ja, eher nicht so, dass der Humor dann eben auch ganz klar so ein bisschen angelehnt an die amerikanischen Filme, an Scream, aber auch so an eben so eine Sachen wie American Pie und sowas. Und ich musste, André, weil du den Film kennst, auch ein bisschen an Thesis denken, an den Spanier. So generell vom Setting her und so.
Ja. Andere Thematik, aber sonst ja.
Ja, aber so zumindest Setting ähnlich, so ein bisschen so auch mit der Universität und so weiter. Mhm. Aber ansonsten fand ich das soweit okay und ich fand es auch gut eigentlich, dass er eben nicht so standarddeutsch ist, sondern dass er sich eben die Anleihen am US-Kino nimmt. Das sieht man und das will der Film auch nicht verbergen. Und das fand ich ehrlich gesagt eigentlich auch ganz gut.
André. Ja.
Ja, ich mag auch tatsächlich halt manchmal, wenn sie da ankommt, beziehungsweise ich habe mal das Gefühl, du siehst halt theoretisch die amerikanischen Anleihen, dass ich jetzt so das Gefühl habe, ich sehe einen amerikanischen Highschool-Film und trotzdem hat's aber, weil es halt natürlich einfach in Deutschland spielt und man deutsche Dinge sieht, ist es eine ganz spannende Mischung einfach so. Einfach mal so dieses, ne, so ein deutscher Bus fährt dann da lang und halt nicht der gelbe amerikanische Schulbus und trotzdem spürt man halt, woran die sich orientieren.
Wir hatten tatsächlich damals einen gelben Omnibus.
Ach echt?
Also so in der, als ich noch quasi meine ersten 2 Jahre auf dem Gymnasium hatten wir noch diese alten Busse und da war tatsächlich auch ein gelber mit bei.
Aber jetzt aber auch von der Form und alles wirklich so wie die so der Simpsons Schulbus?
Also ein bisschen abgerundet tatsächlich schon überall. Der war nicht so eckig kantig, wie man das heute kennt. Der war schon echt, ich glaube, es war noch ein alter Ostbus, glaube ich, aus DDR-Zeiten oder sowas.
Na, okay.
Dann kommt der erste Twist so ein bisschen ins Spiel, denn die erste Leiche kommt auf den Seziertisch. Und das ist, Pascal hat es vorhin bereits gesagt, ein alter Bekannter, nämlich der junge Mann, dessen Namen ich tatsächlich auch leider vergessen habe, der den Ohnmachtsanfall im Zug hatte, der landet dort auf dem Tisch. Und da bekommen wir dann auch vorher ja schon so ein bisschen einen ersten Eindruck davon, wie der Film so ein bisschen mit Gewaltdarstellung, expliziter Gewalt und Splatter und so weiter umgeht, finde ich, ja, ich sag mal, solide umgesetzt. Also der hätte durchaus fast ein bisschen blutiger sein können für meinen Geschmack. Aber die Andeutungen reichen zum Teil auch. Wir hatten ja sowohl den Film zusammengeguckt, als auch ein paar Wochen vorher Pathology, der ja ein bisschen später, 8 Jahre später oder so gedreht wurde, der quasi so ein bisschen sehr ähnlich ist inhaltlich aber ein amerikanischer Film ist. Und der war halt deutlich blutiger und deutlich brutaler als der hier. Und ich finde, das hätte dem nicht schlecht zu Gesicht gestanden, aber auch hier wahrscheinlich wieder die finanziellen Interessen auch so ein bisschen im Vordergrund. Deswegen wahrscheinlich nicht so viel Gewalt. Aber tatsächlich fand ich persönlich die gruseligsten Momente jenen, der tatsächlich das auch nicht zu sehen war, die Gewalt, sondern in der man quasi aus dieser Ego-Perspektive des Opfers geguckt hat und gesehen hat, verdammt, die versucht sich jetzt umzugucken und sieht, dass da Leute rumschnibbeln an dem Körper der Person, aus deren Sicht wir das gerade sehen, und man quasi so ohnmächtig ist quasi, also nicht psychisch, sondern physisch. Du kannst, dass die sich einfach nicht bewegen
gelähmt?
Können. Weil, wie sagt man, weil die
gelähmt
sind. Ja, genau, mit diesem komischen Zeug da. Und das fand ich tatsächlich immer am gruseligsten. Einfach so, sich so in die Situation hinein zu versetzen. Ich bin hier gerade auf dem OP-Tisch. Ich werde hier gerade, irgendwelche Leute fummeln an mir gerade rum, aber ich kann nichts machen. Und das fand ich am gruseligsten.
Ja. Ich finde auch, die erste Szene, wenn man das quasi sieht, wie er, ich glaube, das ist halt quasi ein unbekannter, Student oder sonst wer gewesen, wie der dann, untersucht wird. Deswegen, mich stört's auch nicht so, dass der Film verhältnismäßig unblutig ist, weil ich finde, der ist schon trotzdem unangenehm in den richtigen Momenten. Und genau einfach wegen dieser Idee, die der Film halt verfolgt. Das, was nämlich jetzt, wie zum Beispiel bei Pathology dann ja eher, das ist ja dann kein Aspekt des Films, aber hier ist es halt das Thema quasi, dass du wie die Angst, die ein Mensch hat, wenn er eine OP bekommt und dann halt die Angst davor aufzuwachen währenddessen, aber man kann sich halt nicht äußern, beziehungsweise in diesem Fall, man kann sich äußern, aber es ist den Leuten egal, ja. Weil die wollen ja, dass du lebst dabei und die haben kein Interesse daran, dich in Narkose zu setzen und das ist schon ziemlich grausam und deswegen, das funktioniert für mich sehr gut.
Ja, und auch sonst, der ist ja schon trotzdem, also er ist zwar nicht, es blättert jetzt nicht oder er ist nicht hart, aber er ist ja auch schon trotzdem teilweise explizit, ne? Also teilweise zeigen sie auch Einschnitte und so weiter.
Ja.
Und die sind vor allem gut getrickst, finde ich. Ich finde, wenn sie was zeigen, sieht's auch gut aus.
Auf jeden Fall.
Du hast gerade bei den Optionen und den Körpern, die da irgendwie geöffnet werden, hast du halt nicht das Gefühl, die ganze Zeit, du siehst halt Plastikpuppen, sondern das sieht teilweise wirklich gut aus. Und das rechne ich ihm dann auch schon wieder hoch an. Also er macht dann weniger, reduzierter, aber dafür dann wenn auch gut. Und das ist echt okay. Und ansonsten bin ich auch dabei halt, dass er durch die Thematik an sich schon unangenehm ist. Also er verkauft auch, finde ich, gut, so generell mal gesprochen, er verkauft halt gut den menschlichen Körper. Also die Faszination, die teils eben die Charaktere als Anatomiestudenten oder auch Professoren, man merkt ja, dass da diese teilweise eine Faszination ja hinter ihrem Beruf oder hinter ihrer Ausübung da haben und so den menschlichen Körper in seiner Funktionsweise so faszinierend finden.
Ja.
Und ich finde diesen Gedankengang, den spinnt der Film halt gut auf, so als Gesamtkonstrukt, so der menschliche Körper. Und dann, wenn dann eben auch wirklich Eingriffe vorgenommen werden, dann wird das so, ja, Sache ja so fast poetisch dargestellt, aber es macht es ja letztlich unangenehm, weil es so greifbar ist.
Du merkst auch, dass sie eben nicht so diese, sag ich mal, nicht diese Heilärzte sind, die jetzt unbedingt darauf aus sind, Menschen ihm zu retten. Er sagt es ja, glaube ich, auch einmal, ich weiß nicht mehr, irgendwie ein Zitat, hier auf diesem Tisch wurde noch niemand geheilt oder so, sagt, glaube ich, der
Professor. Ja, stimmt.
Und das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Ich mochte auch tatsächlich diese Körpermodelle, die sich ja so ein bisschen an diese berühmten Körperwelten, falls ihr die kennt, ja, kennt ihr sicherlich, die sind ja so ein bisschen angelehnt. Die fand ich tatsächlich auch optisch sehr cool. Die haben sie tatsächlich auch so konzipiert, dass man die später dann auch in Vorlesungen wieder benutzen konnte in Heidelberg. Aber sie wurden extra für den Film angefertigt. Fand ich auch sehr gelungen, muss ich sagen. Aber
das habe ich jetzt, also die habe ich jetzt auch sogar in meinen, also die meinte ich auch mit, unter anderem mit Effekten, also alles eben, was das angeht, Körperaufbau und so weiter, das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht, ja.
Und es gab ja auch diese eine eklige Szene mit den Fingern vorne, ne? Das war in diesem, nicht gesehen
zu werden. Das war die am Anfang mit dem Unbekannten.
Ja.
Die war super.
Die war richtig.
War gut getrickst.
Richtig gut, ja. Was mich jetzt interessiert ist, der Film macht ja aus seinem Mysterium, generell versucht er ja nicht, den Zuschauer irgendwie an der Nase herumzuführen. Und das macht er ja hier zum einen einmal deshalb, weil wir eben schon früh eine bekannte Figur sehen, die dort scheinbar umgebracht wurde oder die dort eigentlich nichts auf diesem Obduktionstisch zu suchen hat. Und Paula findet ja auch, dass es irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Und sie ruft ja dann auch irgendwie ihren befreundeten Biochemiker da an, der ja dann auch eine Substanz entdeckt in der Leiche, die bei Tieren genutzt wird, um diese auszutrocknen. Und Paula beginnt ja dann relativ zügig mit Nachforschung und kommt ja dann mit dem Mitkommiliton, mit dem Kasper, der ja auch auf Paula steht. Also da gibt's ja auch noch diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, auf die wir gleich noch kommen. Die kommen ja eigentlich doch relativ schnell, sag ich mal, diesen Spuren dieser alten Geheimgesellschaft, den sogenannten Anti-Hippokraten, die natürlich vollkommen fiktiv sind. Die bilden quasi eine Geheimloge aus Ärzten und Studenten, die sich dem Eid des Hippokrates widersetzen. Also die schrecken dann auch nicht vom Mord zurück zu Zwecken der Wissenschaft. Und das ist dann auch sehr gut, finde ich, weil es auch tatsächlich ein sehr deutsches Thema ist, muss man ja ganz einfach sagen. Diese ethischen Fragen, diese Moralfragen und eben auch so ein bisschen, da haben wir es wieder, wir hatten es irgendwo gerade bei American Mary, wieder Dr. Mengele, ne, diese Nazi-Vergangenheit auch, Euthanasie und alles drum und dran. Damit beschäftigt sich der Film natürlich auch und das fand ich auch gut. Tatsächlich, aber einmal das für euch als Stichpunkt, aber eben auch, dass der Film kein Geheimnis macht, um seine Geheimnisse in Anführungszeichen, Pascal. Weil wir lernen ja auch gleich noch, dass wir den einen der Übeltäter ja auch relativ früh enttarnen, da kommen wir gleich noch zu, aber generell vielleicht der Film versucht uns nicht irgendwie an der Nase herumzuziehen und versucht uns da falsche Finten und sowas zu legen. Wenn man so will, hört man ja in der ersten Szene auch schon Benno Fürmanns Stimme. Also man hätte es auch da schon enttarnen können und das fand ich eigentlich smart irgendwie. Aber es ist halt auch so, geht's auf die Kosten der Spannung? Ich weiß es nicht, Pascal.
Ja, also ich glaube, da, also nochmal das kurz aufzugreifen, auf der Twist-Ebene oder auf der Film möchte dann so ein bisschen herumführen an der Nase, ist ja das Einzige halt da, hatten wir auch drüber gesprochen, der, mein Gott, wie heißt er? Der von Holger Speckern, der Phil von Holger Speckern gespielte, der hat ja Entschuldigung, auch durchaus erstmal so den Charakter eines halt, also da kommt man halt so ein bisschen denken, das ist dann doch mit Sicherheit der Zweite. So, ich habe auch mal die ganze Zeit überlegt, wer ist der Zweite, weil man relativ schnell mitbekommt, dass es mindestens zwei Leute sein müssen, die da sich an den Menschen vergehen. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, ansonsten ist es super obvious. Und dann einmal zu den Anti-Hippokraten. Die Idee ist natürlich von, also die Idee finde ich super. Die Idee ist halt auf der einen Seite natürlich schon erschreckend, ja, so ein bisschen, also sie ist irgendwie cheesy, sie ist auch cheesy umgesetzt, was dann leider auch so ein bisschen wieder das Augenrollen bei mir auslöst, weil es ist halt eine coole Idee, aber glaubwürdig umgesetzt ist es natürlich nicht.
Es ist fast ein bisschen steinmetzmäßig umgesetzt, ne?
Ja, es ist halt grober Unfug, so ganz klar. Also das ist von vorne bis hinten, es ist kompletter Quatsch, dass das irgendwie auch nur in dieser Größenordnung, so wie die, und dann auch, vor allem wenn wir dann später bei dieser Steinmetz-Gerichtsverhandlung sind, dann dreht es ja komplett am Rad. Also wenn man das jemand verkaufen möchte, dass das so quasi abseits der Justiz passiert. Das
based on a true story.
Ja, das ist natürlich maximaler Unfug. Aber deswegen ist die Idee nicht schlecht. Und das ist eigentlich ganz cool. Und die Forschungen sind dazu halt auch nochmal super witzig, weil da bekomme ich so richtig so Vermächtnis der Tempelritter-Vibes halt, wenn sie dann in diesen blöden alten Büchern diese Illustrationen und da stehen 3a und dann 3a auf der Leiche auch. Warum machen, es ist, also, ja, es ist großer Quatsch, aber es macht dann halt auch auf der Ebene wieder Spaß, muss ich sagen. Das finde ich okay.
André.
Alles, was Pascal sagt, alles komplett. Es ist halt, also erstmal generell, ich finde es echt auch nicht so schlimm, dass der hier quasi die Antagonisten vorwegnimmt, denn der eigentliche Twist ist ja nicht irgendwie, dass es Benno Fürmann oder so ist, sondern der Twist ist ja nachher dann eben, was das große Ganze ist, ne? Dass sie dann in dieser Loge auf die Spur kommen. Von daher finde ich das eigentlich, dass sie die Ausführenden da in der Uni erstmal schon mal offenlegen, gar nicht so schlimm, weil ich finde das dann schon spannend, weil es ist ja das typische Ding, wir als Zuschauer wissen es, aber die Charaktere, also unsere Hauptprotagonisten wissen es dann erstmal noch eine Zeit lang nicht und dann, das macht ja dieses Spiel, ne? es gibt ja dann auch viel Zwischenmenschlichkeiten und so weiter. Man weiß halt so, die könnten quasi jederzeit zuschlagen, aber die ahnen halt noch nicht, wer dahinter steckt, genau. Finde ich eigentlich ganz spannend. Und ja, der große Reveal ist natürlich halt völliger Humbug, aber ich finde, es ist sympathischer Humbug bei Anatomie. Mhm.
Heben uns das nochmal auf, aber führ den Gedanken gerne noch zu Ende.
Ich wollte sagen, also es ist halt sympathischer Schwachsinn. Also auch, und sie ziehen es halt auch durch. Also, ne, auch was sie dann irgendwie, du siehst dann schon die Zeichen und Bücher und irgendwelche Schriften von dieser Loge und sie verkaufen es dir halt irgendwie gut. Also wenn ich mich informieren würde, würde ich glauben, nach dem Film in Heidelberg gibt's wirklich so eine Loge.
Ja, das ist ja das, was ich meinte, so ein amerikanisches Vorbild, das denkst du ja dann auch, wenn du Hostel siehst, oh Gott,
genau.
Die bösen Osteuropäer.
Ja, genau, das war mir schon immer klar. Deswegen, also das macht der Film irgendwie gut und sympathisch und glaubhaft und deswegen stört's mich nicht. Also ich find's irgendwie cool, weil er das so konsequent macht. Also das ist natürlich Bullshit, aber es ist irgendwie cool. Also ich mag das ganz gerne und find den Film tatsächlich immer noch spannender, trotz dieses frühen Reveals der Antagonisten, als ich wirklich dachte am Anfang wieder, ja.
Sehe ich auch so, ja. Und da gibt's da eben noch dieses Zwischenmenschliche, dieses Eifersuchtsdrama, was ja quasi dann Hein sozusagen dazu bringt, überhaupt so zu agieren. Wobei das auch nicht so wirklich Sinn ergibt, weil er ja auch vorher schon, gut, vorher hat er ja noch wahrscheinlich noch im Rahmen dieses Hippokratischen Bundes dort gearbeitet, aber jetzt verschieben sich seine Motive und er bringt die Leute jetzt nicht aus Forschungszwecken um, sondern aus Eifersucht, denn er ist ja vorher, bandelt er ja so ein bisschen mit unserem Gretchen an und die hat ja jetzt aber kein unbedingtes Interesse dran, da eine feste Beziehung irgendwie einzugehen und macht gleichzeitig auch mit dem von Pascal angesprochenen Phil rum und das gefällt Hein nicht. Und plötzlich sind das wäre ein guter Twist gewesen, wenn Phil und Hein plötzlich verschwunden wären zusammen. Weil ich muss auf jeden Fall sagen, der Film ist, entgegen seiner, ich muss kurz einen Insert machen, der Film ist entgegen seiner amerikanischen Vorbilder hier deutlich auf ein weibliches Publikum ausgerichtet, finde ich, weil du irgendwie kaum. Also Anna Loos darf ja ein bisschen Striptease tanzen gleich noch im Obduktionssaal, aber ansonsten sieht man nur nackte Männerärsche. 5 Stück habe ich gezählt.
Okay, wow.
Das ist, hast du Strichliste geführt, ja?
Ja. Okay. Deswegen hätte es mich nicht gewundert, wenn Phil und Hein plötzlich zusammen verschwinden. Aber es sind,
du hast aber tatsächlich recht, du hast wirklich recht. Das ist im amerikanischen Pendant werden halt irgendwie 80% nackte Frauen rumgehüpft.
Ja.
Und der Film dreht es eigentlich mal um, du hast recht. Ja, man hat tatsächlich mehr Schauwerte, männliche Schauwerte irgendwie als weibliche hier, das stimmt, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Wie gesagt, was die Körperlichkeit halt angeht, ja.
Wir haben eben das amerikanische Gegenbeispiel mit Pathology, da war es dann eben doch genauso. Obwohl, da war es, glaube ich, Hälfte, aber ist schon ein bisschen auffällig. Auf jeden Fall verschwinden Phil und Gretchen und natürlich nicht durch einen Zufall, denn Hein lässt seine Eifersucht freien Lauf und bringt die beiden um, nachdem sie eine doch durchaus ansehnlich inszenierte Sex-Session dort im Leichenhaus vollführen. Und da merkt man dann halt auch wieder, dass hier ganz klar wieder das US-Kino gezeigt wird, hier, weil da ja auch pompös der Soundtrack eingespielt wird. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche deutsche Streichorchestermusik, sondern es sind dann schon irgendwie, sag ich mal, ein paar bekannte Lieder, die dort auch ablaufen, auch zwischendurch schon. Ich glaube, Fatboy Slim läuft ja auch am Anfang irgendwie noch so ein bisschen und Paul Weller und sowas. Also da zeigt er schon, dass wir hier dem im Nichts nachstehen, was die Amerikaner machen. Ne? Aber fand ich tatsächlich eine ziemlich gelungene Szene, wie Hein die beiden dort wegmetzelt. Und das macht dann eben das, was wir eben schon gesagt haben, auch für alle anderen irgendwie klar, jetzt für den Zuschauer, der es vielleicht bis dahin noch nicht verstanden hat, dass Hein dazu gehört. Und dadurch ist das Geheimnis schon gelüftet und die Spannung vielleicht für manch einen weg. Aber ich gebe euch da recht, ich finde auch, dass die Spannung trotzdem aus dieser Prämisse, die André eben geschildert hat, aufrecht bleibt, auf jeden Fall.
Und halt wirklich, also ich will das einmal nochmal erwähnen, weil ich, für mich zumindest, würde ich es nicht unterschätzen. Das hat gut funktioniert. Ich wollte wissen, wer der Zweite ist, weil das hat ja immer noch, ich dachte tatsächlich, also ich will das noch nicht auflösen, aber ich dachte da sehr lange tatsächlich, dass es jemand anders ist.
Ja. Klar. Also bis dahin dachte man wirklich, gebe ich dir recht, weil Phil ja eigentlich fast noch mehr als Mörder prädestiniert war, als Hein sogar fast, ne? Zumindest auch am Anfang, weil er auch so sich so in den Vordergrund stellt, so ein bisschen. Und er war ja, glaube ich, auch der Mithauptverantwortliche für den Streich am Anfang. Und jetzt im Nachhinein könnte man sagen, okay, es war wirklich einfach nur ein doofer, naiver Streich, den er gespielt hat und keiner mit bösen Absichten, ne?
Genau, einmal er plus halt Kaspar, der halt sich ja auch schon immer zumindest maximal awkward verhält, der Und der halt auch so nah an Paula ist, ne? Und deswegen, ich dachte, das wird so, aber so, da kommen wir noch hin.
Ja, der ist ganz schön twisty, der Film.
Ich sag's dir.
Ich glaube, Paula erwischt ja dann irgendwie Hein mehr oder weniger bei, ich weiß gar nicht mehr, was er da mit den Leichen da gerade gemacht hat, aber sie erwischt ihn irgendwie auf frische Tat und versucht dann Professor Gombeck zu informieren darüber, über den Vorfall. Und der Twist entpuppt sich als Großmeister der Geheimloge. Und von ihm erfährt man, also man merkt, dass von ihm auch keine Gefahr ausgeht, weil er jetzt nicht irgendwie, der ist jetzt kein Massenmörder oder sowas, sondern er ist der, der eben zum Zwecke der Forschung vielleicht Dinge macht, die andere moralisch, ethisch nicht vertreten könnten, aber er ist jetzt keiner, der da durch Heidelberg läuft und maskiert Leute absticht. Deshalb kann sich Paula da auch sicher fühlen, in Anführungszeichen. Und der Professor erzählt dann Paula eben, dass ihr Großvater, der ja auch sterbend im Krankenhaus liegt und ich glaube sogar zeitgleich stirbt, ja, ich glaube Parallelmontage sogar war das, erzählt ihr eben, dass der Großvater auch dazugehört hat zu der Loge und schon während des Dritten Reichs eben todkranke Kriegsgefangene lebendig seziert hat und deshalb reist sie auch ab nach München. Nee, sie reist nicht ab, sie reist ja deshalb ab
nach
München, genau. Und bekommt dann mit, dass er eben in der Zeit schon verstorben ist. Und da finde ich, ja, geht ja so ein bisschen, also jetzt fängt so ein bisschen die Negativspirale für mich an. Also sie ist bei mir nicht so groß wie vielleicht jetzt bei manch anderem, aber ein paar Sachen sind mir dann doch zu klischeehaft gewesen dort, einfach so, was da abläuft und wie es verkauft wird und da ein Twist, da ein Twist, da ein Twist. Das war dann irgendwie so ein bisschen, ja, war ein bisschen zu viel vielleicht eben, auch mit dem, was denn quasi, wozu wir gleich noch kommen, als die Loge sich versammelt und so, das war einfach ein bisschen too much. Da geht der Film aus seinem relativ realistischen Szenario, sag ich mal, mir so ein bisschen in Unfug über, das haben wir eben auch schon mal gesagt und das hat mir dann nicht so gefallen. Aber es sind immer noch ein paar Punkte bei, die ich interessant fand als Gedankengang, weil Professor Gromberg, glaube ich, in dieser einen Szene ja auch diese Arbeit lobt, weil eben viele medizinische Verdienste nur dadurch, also dass man Millionen von kranken Menschen helfen konnte, eben nur durch diese Arbeit, die sie eigentlich nicht hätten machen dürfen dort mit ihrer Geheimloge oder generell mit durch solche Geheimbünde und so weiter. Und ja, aber er sagt, glaube ich, auch gleichzeitig, dass alte Kranke und so, sagt er nicht sogar, dass es unwertes Leben ist, das ist dann eben auch wieder dieses Nazi-Ding, ne? Wieder Dr. Mengele und so weiter. Pascal, wolltest du sagen?
Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, es ist auf jeden Fall, also der Film ist da jetzt nicht so platt, als dass er nicht einem schon deutlich macht, dass das ja, also jetzt, ne, ohne dass man jetzt irgendwie da irgendwie sagt, ja, das ist doch eigentlich eine gute Idee, könnte man machen. Nein, natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Gedankenspiel, das, sag ich mal, würdig ist, drüber nachzudenken. Ich fand das immer auch so ein bisschen halt wie eine Metapher auf Tierversuche, die halt für medizinische Zwecke passieren, ne? So.
Ja, genau, das ist genau der Punkt. Er sagt, es wird auch zeitweise, irgendwann wird es auch mal angedeutet, dass die Pharmaindustrie ja auch für so einen großen Druck sorgt, dass da immer neue Erkenntnisse gesammelt werden müssen. Mhm. Und gleichzeitig man ja auch immer, das ist ja auch aktuell so, wir haben das beste Beispiel gerade mit Corona, dass eben die Sparpolitik, die teilweise ja vorherrscht, im Gesundheitsbereich eben auch dafür sorgt, dass eben Forschungsinstitute, Kliniken, Universitäten, dass die unterfinanziert sind. Ne? Und im Endeffekt, die Loge versucht das natürlich jetzt als Vorwand zu benutzen, dass sie denn diese illegalen Sachen dort treiben können. Aber die Thematik, die dahinter steckt,
ja,
André,
ist ein echtes Dilemma.
Ist eigentlich zumindest, ja, ist aktuell und ist ein Punkt, ne?
Ja, und ja. Also, wie du schon sagst, sie versuchen es ja damit ein bisschen zu rechtfertigen. Ne? Also natürlich ist der Gromberg natürlich total schockiert, dass jetzt da seine, die jungen Leute aus der Loge natürlich jetzt hier anfangen, Leute umzubringen. Das geht natürlich ja gar nicht. Ne? Und er ist ja noch von der alten Schule so. Aber ja, klar, es ist halt, die machen einfach illegale Dinge und das schon seit langer Zeit. Und aber ja, es ist halt so eine, wie wir einfach schon gesagt haben, der Film wirft ja dann so ein bisschen damit die moralische Frage auf. Ne? Da kannst du, darfst du Schaden zufügen, wenn du gleichzeitig aber eben einer Mehrheit oder eben bahnbrechende Erkenntnisse dadurch erlangen kannst, darfst du dann eben Wege gehen dafür, die nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind quasi. Und ja, das ist da, ich sag ja, da wird's natürlich quatschig und aber da wird's auch gleichzeitig ein bisschen, möchte gern philosophisch, ein bisschen Stammtischphilosophie natürlich auch. Und ja, also ich finde halt, dass der, ich sagte ja eben schon, ich find's trotzdem nicht, es ist quatschig, aber ich find's trotzdem irgendwie sympathisch, weil das einfach konsequent durchzieht. Und ich finde halt auch den Gromberg natürlich da, also das ist ja dann irgendwann doch auch irgendwie klar, dass der da irgendwie natürlich der Boss im Game ist.
Ja.
Ich meine, der wird ja schon so etabliert da so als, ne, der weise Alte, der schon seit 250 Jahren da gefühlt an der Schule ist und so, also an der Uni ist.
Und da merkt man ja auch ganz gut, warum er eben Paula ja das schon früh ausreden will, dass sie da eigentlich zu suchen hat, weil er sie einfach für zu gut hält, also als menschlich, moralisch zu gut, dass sie da eigentlich nicht zu suchen hat.
Sie ist wert des Leben, genau, in seiner Euthanasiesprache, die er da an den Tag legt. Ich muss auch wieder an American Mary denken, wenn es zweimal Filme, wo seziert wird und wo schon wieder Nazi-Referenzen kommen und alle Leute sezieren und erstens sind alle böse. Also irgendwas haben wir, irgendwas ist da im Busch. Und also es ist jetzt nicht wirklich innovativ oder frisch oder so, aber es ist irgendwie trotzdem stimmig so. Also
es ist ja auch ein Reiz darin, also ich will, das sind ja alles böse Dinge, die ich jetzt auch aufzähle, aber die haben ja einen Reiz, eine Faszination, man will sich damit auseinandersetzen, man interessiert sich dafür, so Sachen wie Geheimbünde, Sekten und sowas, das ist ja nicht ohne Grund, das ist, hat ja eine gewisse Faszination, solange man nicht selber beteiligt ist, ne?
Ja, und da versucht der Film natürlich so ein kleines Best-of, ne, so in sich selbst zu erschließen und da immer noch eins draufzusetzen und nee, es reicht nicht, dass da irgendwelche gestörten Leute aufschneiden, das muss natürlich der Geheimbund dahinter stehen und der Chefarzt ist auch noch der Anführer, so. Ist halt klar, dass da natürlich dieser auch nichts Neues, dass natürlich die Hauptprotagonistin natürlich auf ihre eigene düstere Vergangenheit ihrer Familie stößt. Das ist halt auch das ist die Kirsche auf der Sahnetorte dann noch so. Und dass natürlich das im selben Moment der Opa verstirbt. Aber der soll ja schon natürlich in Todes gestorben sein, oder?
Ja. Es ist einfach ein tragischer Zufall, dass ohne, dass sie mit ihm darüber reden kann.
Ich hatte nämlich im Kopf vom letzte Mal gucken, was auch schon wieder lange her ist. Ich hatte irgendwie im Kopf, irgendwie, dass das dann so gestaged wird, dass das so heißen soll, die Loge hat dann den Opa umgebracht, bevor er noch reden kann oder sowas, aber nee, das wird ja gar nicht so, das wird zumindest nicht darauf hingewiesen, nee, er ist einfach halt dann weg, ne, also genau, sie wollte ihn halt mit konfrontieren, sie wollte ihn drüber sprechen und konnte sie halt nicht mehr. Das ist dann eher die persönliche Note der Hauptcharakterin dann eben nochmal, dass sie dann diesen Kreis nicht schließen kann im Endeffekt, weil ihr Opa ja auch ein großes Vorbild ja für sie war, wie sie immer sagt und so, ne, also ja, genau, das ist dann der persönliche Arc, ja, ist alles wirklich echt Quatsch, aber irgendwie im Film funktioniert's. Der Film kriegt das so gedreht, dass für mich es gibt keinen Moment, wo ich komplett rausfalle, obwohl es eigentlich so quatschig ist und das macht da irgendwie ganz gut, muss man ihm lassen. Ja.
Und wenn, dann ist es am ehesten das, was jetzt kommt, denn jetzt wird's ja turbulent, denn Hein muss sich nun vor der versammelten Loge von den ganzen alten weißen Männern rechtfertigen und verantworten für die Morde. Und sie sagen ja auch dann, was er tue, das ginge zu weit, es dient nicht der Wissenschaft oder es ist nicht der Wissenschaft geschuldet, sondern allein seinen privaten und persönlichen Emotionen. Und das führt dann dazu, dass Hein wirklich auch enttäuscht ist vom Professor Gromberg und den dann tötet. Und dann quasi versucht auch Paula in den Strudel zu ziehen, beziehungsweise sie anzulocken, indem er in Gromberg's Haus eine gefälschte Notiz hinterlässt, die dazu führt, dass Paula in den Anatomiesaal abends kommt und unter dem Vorwand, dass sie denkt, dass Professor Gromberg dort auf sie wartet. Aber der ist ja schon längst tot. Aber vorher trifft sie noch Kaspar. Und jetzt kommt wieder der Moment, den Pascal ja schon erwähnt hatte. Und wir werden jetzt, da versucht der Zuschauer das vielleicht doch nochmal, uns auf die falsche Fährte zu locken, weil sie ja ein paar Hinweise findet in Kaspars Zimmer, die darauf deuten könnten, dass Kaspar auch zur Loge gehört und deswegen hält sie ja enttäuscht von ihm Abstand, Pascal.
Aber natürlich, Entschuldigung, ich reingrätsche, natürlich findet sie die aber erst, nachdem sie miteinander geschlafen haben, das ist ganz wichtig.
Stimmt. Das darf man natürlich, dass das ja auch hier noch so ein so Love Interest Techtelmechtel zwischen den beiden ist, dürfen wir nicht unterschlagen.
Wir haben eigentlich gar nicht über diese Szene im Park geredet am Anfang, wo die doch sehr anzüglich ist generell, wo Anna Loos auch noch Benno Fürmann das seine Badeshorts da drunter zieht und also diese ganze Szene ist ein bisschen sehr weird gewesen. Ja,
die war auch wieder sehr deutsch.
Ja, auch wieder sehr deutsch. Aber die sollte man auf jeden Fall genauer betrachten, wenn man sich den Film anguckt. Aber jetzt sind wir schon zu weit, deswegen zurück zum Thema. Kaspar.
Das ist tatsächlich dann nochmal der Punkt. Ich hatte halt vorher auch schon so ein bisschen halt gedacht, das ist halt, wer bleibt denn noch übrig? So, und wer es dann am Ende war, der galt für mich eigentlich gar nicht als Kandidat, aber deswegen dachte ich halt, ja, dann ist es bestimmt Kaspar und da bin ich tatsächlich auch auf den Film reingefallen. Nochmal hier, Disclaimer, ich habe den jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Und deswegen dachte ich mir, ja, okay, makes sense. Und da hat mich der Film dann auch noch einmal reingelegt, was mich tatsächlich, ich dachte, das wird so ein bisschen, geht so in die Richtung, dann jetzt sieht es aus, als wäre es Kaspar, dann und der macht so ein bisschen den Scream. Dann ist es nicht Kaspar und am Ende ist es dann, es war doch auch Kaspar und dass er nachher dann da erstmal liegt, ist quasi auch nur so zur Schau gewesen. Und genau, ansonsten weiß ich gar nicht, ob was du noch gefragt hattest. Aber ich wollte nur mal erwähnen, weil wir jetzt schon wieder in dieser komischen, beziehungsweise wieder in diesem Anatomiesaal sind und ist auch so eine Kleinigkeit halt einfach immer, da ist auch kein Hausmeister oder so, ne? Also das ist quasi, wenn die da nachts sind, sind die da alleine.
Das ist der Leichenhallenwärter, der ist ja noch da, der zumindest ein Beispiel dafür ist, dass der Film sich nicht ganz so ernst nimmt, wie man vielleicht deutscherweise glauben könnte, weil er ja eben dann den, das ist ein Moment, den hätten sich die Amerikaner eigentlich wieder einfallen lassen können, dass der Leichenhallenwärter natürlich ein Osteuropäer, ein sehr mundfauler ist, der einfach immer nur ein paar wortkarge Hülsen von sich gibt und der auch ein bisschen verdächtig ist. Aber das ist auch der Einzige, vergessen, der da aufpasst. Nee, die Putzfrauen. Ja, okay. Die Reinigungskräfte. Mhm. Da, als Hein noch einmal sich da einsperrt, quasi in dem einen Raum mit den Leichen.
Stimmt, du hast recht.
Den aufbrechen wollen, dann nicht reinkommen und die ganze Zeit schimpfen und ja, genau.
Dann nehme ich das auch zurück. Alles sehr glaubwürdig.
Ja. Und dann kommt der große Showdown, in dem Hein offenbart, dass er eben Phil und Gretchen getötet hat und dass er jetzt eben auch sie plastiziert hat schon. Er überwältigt Paula, um ihr dann selbiges anzutun, quasi um eine Mitwisserin sozusagen zu beseitigen. Und er verschwindet dann aber kurz und dann kommt Kaspar ihm zu Hilfe und erzählt dann, jetzt kommt wieder der nächste Twist, dass er in Wahrheit, er ist tatsächlich nicht der, für den er sich ausgibt, denn er ist nicht Kaspar, sondern Oliver und er ist auch kein Mediziner, sondern ein Geschichtspromovent, der eben einen Artikel oder eine Arbeit über die Antihippokraten schreiben möchte. Und es ist ein Twist, den fand ich aber nett. Also der ist schwachsinnig, der ist total blödsinnig, aber ich fand den für die Geschichte fand ich ihn irgendwie sympathisch. Pascal lacht schon.
Ja, aber es ist halt, wenn schon ein Geschichtsstudent weiß, dass es die gibt, so, was ist denn das für eine Geheimgesellschaft?
Genau der Punkt, den ich jetzt auch angebracht hätte. Das ist genau der Punkt, über den ich dann doch schon am Ende immer.
Vielleicht hat er einfach das Buch gelesen, was Paul auch gelesen hat.
Ja, genau, was anscheinend in jeder Bücherei des Landes ausliegt oder was. Ja. Also genau, ja. Es ist halt wirklich, wie geheim bist der Geheimbund, wenn irgendwie jeder
Dorftrottel. Es gibt zigtausend Bücher über die Freimaurer und über sonstige Geheimgesellschaften, aber trotzdem weißt du anhand dieser Bücher ja nicht, ob es die jetzt gibt oder nicht. Also musst du persönlich dorthin fahren. Also okay. Das ist argumentiert.
Ja, gut.
Ja? Alles klar. Nee, super, also klasse alles.
Aber viel, viel interessanter ist eigentlich der nächste Twist, denn eben Pascal hat's gesagt, Hein ist nicht alleine, sondern Ludwig ist tatsächlich sein Wingman, der Ulf aus Stromberg.
Ja, Ulf ist der Killer.
Ja, der irgendwie gefühlt, glaube ich, 10 Sekunden hat im Film. Und das finde ich dann immer schwach, weil auf den kann man dann auch eigentlich nicht kommen. Also klar,
will man auch nicht, weil der halt überhaupt gar keine Charakterzeichnung hat.
Nee.
Die größte Charakterzeichnung von dem Charakter im Film ist, dass er bekifft auf dem Boden sitzt.
Ja, aber andererseits wäre es dann schon die nächstgrößere Rolle mit Sprechanteil gewesen, die noch übrig blieb. Also von daher, nach Kaspar kommt dann eigentlich schon Ludwig. Ich finde schon, das ist eine leicht enttäuschende Auflösung. Wie der Film es dann auflöst, finde ich eigentlich ganz smart, weil die beiden werden ja dann noch überwältigt von Paula und die kann sich befreien und dann gibt's doch diese dramatische Verfolgungsjagd. Und sie hatte, glaube ich, Ludwig was gespritzt, ne, dass er dann auch sich nicht mehr bewegen kann. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und am Ende gibt's natürlich ein Happy End und Oliver, ehemals Kaspar und Paula überleben das Ganze. Aber generell fand ich den Showdown, auch wenn er wieder sehr amerikanisiert wirkt, aber fand ich ganz gut gemacht eigentlich. Also der hatte durchaus noch Spannung für sich. Also ich fand es gut gemacht, muss ich sagen. Es hatte genug Dramatik und Spannung für mich noch, dass ich da Bock drauf hatte und dem folgen wollte. Wie gesagt, fandst du den Showdown, André?
Vor allem halt auch, dass sie, also sie fangen ja auch schon an hier, nicht Kaspar auch schon aufzuschneiden, ne? Also der liegt ja erstmal da mit offenem Oberkörper rum und er ganz halt so, hallo, kann mich hier wieder zumachen, ich bin offen. Auch halt komplett schon, das ist halt so krass, ne? Dass dieses Zeug halt, dass du gelähmt bist, du spürst ja anscheinend auch dann keinen Schmerz mehr, ne? Also es ist ja, du bist zwar noch wach, aber du kriegst es noch mit, aber du spürst es irgendwie scheinbar nicht mehr.
Wie ist denn das Zeug? Eine Pomodil oder so? Also es gibt es auf jeden Fall nicht, es ist fiktiv tatsächlich, das habe ich nochmal nachgeguckt, aber es hieß irgendwie Pomidol. Pascal?
Das weiß ich jetzt nicht.
Okay. Zeug zum Steifmachen.
Ja.
Und wie gesagt, er kriegt's
Pomidal.
Pomidal, genau. Er kriegt's ja noch mit, aber halt, ne, ist anscheinend ja recht, dann, ja, spürt den Schmerz nicht mehr so richtig. Und das ist schon irgendwie ganz schön, ich finde das trotzdem hier wieder diese Körperlichkeit, das ist schon krass gemacht irgendwie, finde ich. Allein die Vorstellungskraft da so reicht da. Und ansonsten, ja, die Verfolgungsjagd ist halt so ein bisschen, bisschen Standard, ne? Sie rennt dann irgendwie weg, versteckt sich hinter irgendwelchen Ecken, atmet zu laut, er hört's, er steht hinter der anderen Tür und oh, das ist halt so.
Ja, er will okay. Sie rauskommen lassen aus der Tür und dann zieht er sie doch weg und so.
Ja, da sind so ein paar Sachen, die sind halt nicht so besonders einfallsreich, aber es ist trotzdem ganz spannend so. Benno Fürmann spielt das halt auch sehr aggressiv und gut so, der ist ja auch sehr, ich finde ihn sehr gruselig so, ich finde ihn sehr unheimlich so in seiner Präsenz.
Er hat doch ein bisschen Patrick Bateman-Style, auch wenn die Filme beide im selben Jahr rausgekommen sind, American Psycho und Anatomie. Aber er ist auch dieser Schönling mit dem durchtrainierten Körper und hat so leicht, also man würde vermutlich nicht den Mörder vermuten im Alltag hinter seiner Persönlichkeit, aber
Nee, absolut, gebe ich dir recht so. Aber ich finde ihn auch in seiner Körperlichkeit und seiner Präsenz, wenn er dann da wirklich sie da durchjagt und so. Er hat schon was Bedrohliches, finde ich. Macht er ganz gut. Hat mir das gefallen. Und ja, das Happy End ist halt relativ Standard, ne? Das ist nichts, was man groß herausstechen lassen muss, aber insgesamt. Ich fand
den Nachhang ein bisschen mau. Bitte? Mit den beiden anderen Studenten, die dann sagen, ja, dann führen wir das weiter so in dem Sinne,
das hätte ja, ja. Können. Ach, das ist Lärm. Ja, ja. Das war halt Foreshadowing auf Hallo, wir möchten gerne Teil 2 machen wegen Geld. Das ist aber ja geschenkt. Aber das insgesamt, das ganze Finale ist echt, ist okay, ja, gehe ich mit.
Du hattest ja die Musikauswahl angesprochen. Ich finde, die ist eigentlich aus heutiger Sicht fast zutreffend, weil so Geheimgesellschaften, Freimaurer und so weiter und dann Xavier Naidoo. Sehe ich jetzt kein Problem.
Ja, hat eine Kausalität. Aus der Perspektive gesehen, stimmt, hast du recht, ist das tatsächlich Foreshadowing gewesen vor 20 Jahren.
Gut gealtert.
Ja, genau, gut gealtert. Aber trotzdem, als ich gestern, als der Abspann losging, war ich trotzdem erst so, oh je. Ja.
Aber aus mehreren Gründen, auch einfach musikalisch, weil das damals, ich fand den Song damals, glaube ich, sogar ziemlich gut, kann ich mich dran erinnern.
Ach, ich fand Sabrina Setlow damals eigentlich immer ganz cool, ja. aber der Song ist jetzt nicht so geil.
Und mit Moses P. damals noch, ich glaube, der hat den auch produziert damals.
Ja.
War das noch, wie hieß die? Rödelheim
Hartrein-Projekt.
Ja, genau, das waren noch Zeiten.
Ja.
Pascal, wie fandst du den Showdown?
Auch, André hat es ganz gut gesagt, ist jetzt nicht sehr einfallsreich, ist alles ein bisschen by the books, aber ich war jetzt trotzdem, also glaube ich, so in beiden Action- beziehungsweise Metzel-Sequenzen wirklich positiv vom Film angetan, wo ich jetzt gedacht hätte, okay, krass, ich hätte nicht gedacht, dass er dann, wenn er zu diesen Momenten kommt, das so, so solide umsetzt, so solide durchzieht, also dass er da die Schauwerte liefern kann. Ich hätte jetzt gedacht, das wird eher so ein bisschen nur angedeutet, schnell Kamera weg und wir ziehen das nicht so hin. Aber nee, da ist ja ein richtig anständiger, ordentlicher Showdown mit einem Bösewicht, der dann halt auch, bin ich auch bei André, der das auch richtig gut verkörpert. Also das ist schon dann tatsächlich wieder ein Highlight. Das hat mir gut gefallen.
Ein Highlight fand ich übrigens auch dann, wenn man dann Gretchens präparierten Leichnam dann da sieht, der komplett aus, also Haut abgezogen und wo er dann die Herzklappe aufmacht, so von wegen, mein Herz gehört jetzt immer mir, also okay, du bist ein Freak.
Ja, stimmt, das war auch gut.
Ja, dann runden wir das Ganze ab, heute fange ich mal wieder an, also ich muss sagen, ich habe den jetzt, bin von 6 Monaten noch 2-mal gesehen, aber das letzte Mal davor war aber, glaube ich, dann 6-7 Jahre her und ich muss sagen, ich finde ihn deutlich besser, als er in meiner Erinnerung war. Also ich muss sagen, für mich ist das, und da verstehe ich auch nicht so ganz, der kam auch bei der Kritik teilweise echt unterirdisch an damals. Und auch die Durchschnittswerte auf Letterboxd und IMDb sprechen ja so ein bisschen dafür. Aber ich finde, es ist ein richtig guter Horrorfilm. Also das ist so mal eine andere Geschichte. Das war auch mal einfach mal andere Gesichter zu sehen, eben auch mal quasi einen deutschen All-Star-Cast so ein bisschen. Der hat diesen Meta-Humor zum Teil, den er sich natürlich auch von Scream borgt, hat auch ein paar, davon vielleicht ein bisschen zu wenig gruselige, atmosphärische Szenen. Hätte da auch ein bisschen mehr draus machen können, generell aus dem Heidelberg-Setting auf jeden Fall. Und der ist eben auch, da sehe ich ein bisschen anders als ihr, also ich finde ihn doch ein bisschen zahm, weil man sieht einfach auch, was da noch möglich gewesen wäre, weil die Effekte, die da sind eigentlich ziemlich stark. Und da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr vom, sag ich mal, vom Sezieren gesehen. Aber ansonsten muss ich sagen, also muss man echt sagen, es ist schade, dass man nur eben in Deutschland damals im Fahrwasser von Scream eben dazu bereit war, Geld in Mainstream-tauglichen Horror zu investieren. Weil ich finde den echt gut, muss ich sagen. Gibt ihm 3,5 von 5 Sternen. Kann man heute noch problemlos gucken. Hat natürlich ein paar Momente, die vielleicht ein bisschen nicht mehr so zeitgemäß sind, aber muss sagen, der ist sehr kurzweilig und vor allem ja eben kurzweilig. Ich habe nicht eine Passage gehabt, die mich irgendwie auch nur annähernd gelangweilt hat. Also ganz im Gegenteil. Also ich fand den echt sehr gut guckbar, macht sehr viel Spaß. Ohne, dass der jetzt besonders viel Eigenständigkeit unter Beweis stellt. Aber muss sagen, mir gefällt auch immer noch. Im Gegensatz zum Nachfolger, über den ich gleich noch was erzählen werde. Aber erstmal André.
Ja, insgesamt ich finde den halt einfach grundsolide. So in allen Belangen halt. Wie gesagt, der fängt ein bisschen deutsch an, fängt sich dann aber, zitiert dann auch die Genre-Kollegen irgendwie ganz, ganz, ganz handwerklich eben gut. Da traut man dem Film am Anfang eben nicht so zu, macht er aber eben gut. Sympathische Hauptcharakterin oder Hauptcharaktere, gutes Pacing, straff erzählt, hat, wie Chris sagt, gehe ich mit, keine großen Längen und so. Hier hat er halt ein bisschen cringe, gibt halt diese angesprochenen, oder haben wir nur angestriffen, aber reicht auch diese Parkszenen und so. Da gibt's so ein paar Sachen, die sind so, die könnten halt wirklich auch aus dem Schweighöfer-Film stammen, so, die hätten sich halt sparen können, aber das ist halt wirklich fürs deutsche Publikum so ein bisschen doofe Jokes noch so, ein bisschen peinlich. Geschenkt, geht auch schnell vorbei. Ansonsten aber guter Cast, spielen alle gut, auch wenn es halt wieder die für damals eben so die typischen Nasen sind, auch sogar so ein Holger Speckhahn, denkt man sich auch heute so, was zum Teufel, was macht der in so einem Film, aber es funktioniert irgendwie, die machen ihre Sache echt alle ganz ordentlich so, die passen da auch gut rein und sieht gut aus, hat eine schöne, insgesamt gute Bildsprache, auch ich sag ja, diese Mischung haben wir angesprochen, so aus diesen verschiedenen Arealen und der verschiedenen Stimmungsbildern, die der Film erzeugt, gerade dieses Cleane dann in dem Anatomiesaal, das kommt halt gut rüber, so, das ist schon echt ordentlich. Effekte gut, Effektarbeit insgesamt, wie gesagt, klar, wäre mir möglich gewesen, ich finde aber tatsächlich auch so groß, also jetzt groß splattern muss der für mich nicht. Ja, er hätte hier vielleicht ein bisschen blutiger sein können tatsächlich, aber ich sag ja, ich finde, der Film reduziert das halt sehr runter auf diesen körperlichen Realismus, den Anatomie halt nun mal maßgeblich und namensgebend mitgibt. Und das, finde ich, bringt der Film gut rüber für mich. Und ja, ist halt dann in der Ausführung und den Twist, die er erzeugt, natürlich ein bisschen blödsinnig und Quatsch so, aber insgesamt, wie gesagt, zieht das dafür durch. War jetzt nichts, wo ich mich dann so krass dran aufhänge, weil der Film ist einfach mir trotzdem irgendwie in seiner kleinen Welt gut verkauft und das funktioniert halt irgendwie, auch wenn die Twists jetzt alle nicht neu waren oder ist irgendwie der Film findet halt kein Rad neu, aber er nimmt sich halt alle Zutaten, die es halt in dem Genre irgendwie gab und hat sie gut zu einem deutschen Genrefilm zusammengefügt so. Und da gibt's halt echt nicht viele Ecken, er ist fast sogar vielleicht dann sogar zu rund in Teil, also er traut sich ja auch jetzt nicht groß, was andere Filme nicht gemacht haben, aber sag ich ja, die Sachen, die er macht, macht er echt alle solide so und deswegen, der macht einfach doch für so einen deutschen Horrorfilm Spaß so und deswegen, der geht dann einmal gut runter und schlägt dann aber für mich halt weder jetzt auf die negative Seite groß aus, aber auch nicht auf die positive Seite. Also es gibt halt insgesamt halt jetzt nicht die mega Highlights, wo ich fast vom Sofa springe, aber es gibt auch nichts, wo ich wegpenne. So. Von daher, der pendelt sich bei mir echt genau in so einem soliden, guckbaren Mittelmaß ein. Ist auf jeden Fall eine der deutschen Produktionen, wo man wirklich sagt, die kann man gut weggucken, bin ich auch dabei, auch heute noch. Der ist gut gealtert auch. Abgesehen vom
noch öfter gucken.
Abgesehen von der Musik. Aber okay. Aber sonst geht der echt gut runter. Von mir ist es auf jeden Fall eine 3 von 5. Absolut solides, gutes Mittelmaß. Und gebe ab an Pascal.
Ich stehe dem Film halt so ein bisschen minimal gemischt gegenüber. Ich finde ihn jetzt prinzipiell auch grundsolide, kann ich so unterschreiben. Ich habe auch jetzt auf jeden Fall mit Sicherheit eine Handvoll Highlights in dem Film gefunden, die mir richtig gut gefallen haben. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es vielleicht sogar so sein kann, dass ich jetzt auch ein bisschen, also dass es vielleicht bei mir noch ein halber Stern mehr wäre, wenn es kein deutscher Film wäre. Vielleicht bin ich da einfach befangen und ich habe manchmal das Gefühl, dass bei mir ein dummer Dialog auf Deutsch in einem deutschen Film eher Fremdscham auslöst als in einem englischen Film. Weil ich da einfach irgendwie dann näher dran bin, keine Ahnung. Das habe ich dann tatsächlich, also jetzt bei einem ein richtig dummer Slasher, den finde ich dann eher witzig. Und hier bekomme ich halt diesen Fremdscham, dann zucke ich halt zusammen. Das ist deswegen vielleicht dem Film auch nicht ganz gerecht gegenüber. Der ist dann eigentlich wahrscheinlich gar nicht im Vergleich zu vielen amerikanischen Filmen, die jetzt nicht gerade Scream sind, dann halt wahrscheinlich ähnlich clever oder halt auch vielleicht manchmal ein bisschen peinlich halt. Das ist halt dann halt so. Genau, nichtsdestotrotz, ich weiß auch nicht, was ich mich halt auch gefragt habe, ist, ob der Film vielleicht nicht tatsächlich auch ein bisschen drunter leidet, dass, wenn wir jetzt nochmal so um diese Idee dieser Antibiokraten reden, 2000 ist ja auch, ich habe gerade nochmal geguckt, kam auch hier Dan Browns Illuminati raus und die 2000er waren dann ja auch so ein bisschen das Jahrzehnt dieser ganzen Geheimgesellschaften, Verschwörungstheorien, ja. Filme und Bücher und das kann natürlich jetzt halt auch schon, also mittlerweile bräuchte ich, also finde ich es halt auch irgendwie ein spannendes Thema ist es immer, aber ich bin jetzt auch schon so ein bisschen am Punkt, wo ich sag, ja, hatten wir jetzt ganz schön oft und das ist natürlich jetzt für einen Film, der das halt ich glaube, 2000 noch ein bisschen als unverbrauchteres Thema genommen hat, dem tut das, also der hat da natürlich jetzt da natürlich einen schwereren Stand unter Umständen. Kann halt auch einfach sein, dass das deshalb jetzt nicht mehr so frisch wirkt, wie es vielleicht 2000 noch war. Ja, aber summa summarum bin ich dann am Ende auch bei 3 von 5 Sternen und ja, mit dem Disclaimer, dass ich vielleicht tatsächlich ein bisschen strenger bin, weil ich halt beim deutschen Film irgendwie immer, ja, fühlt sich halt, bin ich schneller beim Brrr, das war jetzt gerade unangenehm.
Wir haben ja auch in den letzten Monaten ja auch noch ein paar andere, sag ich mal, Stasher, US-Stasher aus der Zeit nochmal besprochen, wenn ich so an, gut, das ist schon ein bisschen länger her, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder was noch nicht so lange her ist, Düstere Legenden, da muss ich sagen, funktioniert der fast für mich besser als die eben zum Beispiel, weil die haben doch echt heute aus heutiger Zeit schon ein paar langweilige Passagen, auch ein bisschen viel Füllung und der ist hier irgendwie straighter, unterhaltsamer, finde ich, aber sollte man auf jeden Fall, wer den noch nie gesehen hat, sollte dem auf jeden Fall eine Chance geben, gerade wenn man den eh auf Netflix im Abo mitnehmen kann, schaut da mal rein, weil es ist zumindest was man so nicht so häufig sieht, nämlich einen deutschen Slasher, der in Deutschland produziert wird, wurde mit viel Budget oder gemessen an dem mit viel Budget, sollte man auf jeden Fall mal gucken und sich eine Meinung zu bilden. Den zweiten Teil allerdings aus dem Jahr 2003, den wollen wir nur mal ganz kurz anreißen, den kann man
Was? Da machen wir keine Folge zu?
Nee, den kann man sich getrost sparen. Ich weiß jetzt nicht, Pascal, du kennst den, glaube ich, nicht, ne?
Nein.
Du, André, hast du den gesehen, den zweiten?
Nein, ich kenne selber noch nicht.
Okay, dann fasse ich ganz, ganz kurz zusammen, um was es geht. Das geht natürlich auch wieder um einen Doktor, der auch gleichzeitig Fußballspieler ist, um Joe Hauser. Der entscheidet sich, nach Berlin zu gehen, in so eine berühmte Klinik auch, eben so ein bisschen stellvertretend wie damals in Heidelberg. Und da ist der Punkt zum einen der, dass er privat einen schwerbehinderten Bruder hat, einen körperlich schwerbehinderten Bruder. Und das ist so quasi dieselbe Geschichte, die eben Paula hat mit ihrem Opa sozusagen, ne? Also das ist einfach der Background. Und er tritt dort quasi, trifft auf ein paar Ärzte und Forscher und so weiter unter der Führung von Professor Müller-Larue. Und die machen nämlich so biomechanische Experimente mit Menschen. Also sie tauschen quasi Muskeln und Sehnen und sowas am menschlichen Körper aus gegen biomechanische Dinge. Also sie wollen quasi den Übermenschen sozusagen, wie man ja auch wieder in Nazi-Deutschland, ne? Den Übermenschen wollen sie sozusagen produzieren und züchten und darum geht's so ein bisschen in dem Film. Das Problem ist, es ist kein Horrorfilm mehr. Es ist eigentlich quasi ein Thriller mit viel unfreiwilliger Komik. Der ist auch gar nicht schlecht besetzt. Also der hat zum Beispiel, hier ist Heike Makatsch dabei, Wotan Wilke-Möhring ist dabei, August Diehl, also quasi auch eine All-Star-Besetzung, wenn man so will. Franka Potente taucht auch nochmal auf, aber nur ganz kurz.
Nee, ist doch vom gleichen Regisseur, sehe ich
gerade. Das ist tatsächlich auch vom gleichen Regisseur. Das
wurde also ich habe jetzt schon Bock.
Naja, man kann ihn gucken, also aber er ist halt nicht so gut. Also man darf halt keinen Horrorfilm in dem Moment erwarten. Der hat nur ganz wenige Szenen, die so ein bisschen dem würdig sind. Und der hat halt eine interessante Grundprämisse. Das zieht dich durch den Film. Weil das ist ja halt auch wieder ein interessantes Thema, auch wie es dir der Film verkauft. Aber das Storytelling ist einfach nicht gut. Also es ist halt einfach auch so typisch Sequel. Noch teurer, noch lauter, aufwendiger, teurere Settings, härter ein bisschen. Aber der funktioniert einfach nicht so gut. Der ist nicht so locker flockig, der hat viele langweilige Passagen. Und dem gehen dann eben die Ideen aus. Also der hat diese Grundprämisse, aber hat danach keine Ideen mehr, wie er die irgendwie ausschmücken und verkaufen will. Aber vielleicht hat das jetzt schon gereicht, um einige dazu zu ködern, sich den doch nochmal anzugucken.
Ich ziehe mir den auf jeden Fall rein.
Also ich habe ihn mir Prime Video ausgeliehen, gekauft für 3,99. Ich weiß nicht, ob der immer noch dafür zu haben ist. Also falls ihn jemand
guckt. Aber ist der da... Hatte da eine ähnlich fürchterliche Qualität wie die Prime-Version vom ersten Teil?
Nee,
weil der hat ja dieses schlimme Blackwashing.
Das ist ein bisschen besser, ja. Also ja, beim ersten Teil auf jeden Fall, wenn man nicht die DVD kaufen will, Netflix gucken. Die Prime-Version, wie Pascal schon richtig sagt, die hat leider fürchterlichen Schwarzwert. Also da geht sehr viel vom Geschehen in der richtigen Suppe unter, kann man meinen. Das ist auf Netflix nicht der Fall, da ist der ein bisschen besser aufgelöst.
Auf Netflix sah der super aus, ja.
Ja. Also gerne. Grell würde uns natürlich interessieren, wie ihr den Film gefunden habt, wenn ihr den schon mal gesehen habt, also den ersten sowohl als auch den zweiten. Schreibt uns da gerne. Und ansonsten war es im Prinzip auch schon für heute. Wir können es ein bisschen kürzer halten, denn wir haben ja in der nächsten Woche schon was Riesengroßes vor, weil wir dann nämlich, das ist ja auch, ist das ein Geheimnis? Also wir haben euch ja mal voten lassen.
Wer die Deadline hat, nicht. Aber ja, stimmt, wir hatten auch das Voting schon.
Ja, wir hatten das Voting. Also wir beginnen in der nächsten Woche mit dem ersten Teil unserer umfangreichen Franchise-Besprechung zu Hellraiser. und werden uns dort mit den ersten Filmen auseinandersetzen. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen unsere Energie sparen und hören deswegen für heute auf und bedanken uns, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und das auch beim nächsten Mal wieder tut bei Devils and Demons mit André, Pascal und Chris. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Tschüss.